Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast Die Sehproblemlöser. Wir sprechen über alle Fragen, die uns in unserer täglichen Praxis gestellt werden. Unter anderem werde ich immer wieder gefragt, Mann, wie bist du denn auf die Idee einer Praxis für Augenoptik und Optometrie gekommen? Dieser Frage gehen wir heute einfach mal auf den Grund und ich bin hier mit meinem Sohn Sebastian.
Hallo. Ja, also ich würde sagen, wir reden einfach mal auch über dich und über deinen Werdegang. Und vielleicht fangen wir mal damit an, so, warum hast du dich überhaupt für Augenoptik entschieden damals?
Naja, das war jetzt nicht unbedingt mein Traumberuf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin die mittlere von drei Geschwistern.
Mein Beileid, nein.
Meine Mutter war Hausfrau, also meine Eltern haben das klassische Rollenmodell gelebt. Und damals musste man einfach mal fertig werden mit drei Kindern. Also da war nicht Sabbatical und ich weiß noch nicht, was ich studiere. Und im fünften Semester fällt mir dann ein, dass doch was ganz anderes ist. Sondern es ging darum, wirklich was zu machen und in den Beruf zu gehen. Und nachdem mein Abitur knapp an 1,0 vorbei war und ich gern mit Menschen zusammen, also mit Menschen arbeiten wollte und dann mal eine Brille gebraucht habe, ja selber, dachte ich mir, naja, machst halt Augenoptik, so war das ungefähr.
Wann hast du denn mit deiner Ausbildung angefangen und wie lief das Ganze ab? Wie lange hattest du denn deine Ausbildung?
Also es war 91 habe ich angefangen oder 90 und ich fand es einfach, ich habe es halt gemacht, aber es hat mir keinen Spaß gemacht. Also kein Wahnsinnig. Ich fand es schon toll mit Menschen. Mir wurde leider jetzt in der Werkstatt nicht so viel gezeigt. Das ist ein Defizit bis heute, aber ich habe Gott sei Dank gute Mitarbeiter, die es hervorragen können. Und ich fand irgendwie, das war jetzt nicht so erfüllend. Ich habe immer gewusst, das ist es nicht. Also da will ich nicht bleiben und das will ich jetzt nicht die nächsten 40 Jahre machen.
Aber du hast dich ja nicht direkt nach deiner Ausbildung selbstständig gemacht, oder? Wie lief denn das zeitlich ab?
Das ging nicht, denn um ein Geschäft zu haben, musst du eine Meisterausbildung haben. Und das war mir klar. Und ich musste damals, das war anders als heute, damals musste man 3 Lehrjahre machen und 2 Gesellenjahre. Und dann musste man eine Aufnahmeprüfung an der Meisterschule machen. Und ich habe dafür geübt, wie blöd, weil man musste was feilen und was schleifen.
Das war die Geschichte mit dem Passstück.
Nein, das mit dem Passstück war nochmal anders. Und dann habe ich tatsächlich die Aufnahmeprüfung bestanden und bin dann auf die Fachakademie für Augenoptik in München und habe nebenbei weitergearbeitet.
Und du hast dich dann ja irgendwann entschieden, Augenoptik an sich ist nicht genug für dich und du möchtest jetzt den Master of Science mit Optometrie machen. Oder wann war das denn zeitlich? Wann
Ach, hast das du war alles total irre, ehrlich gesagt. Denn in der Meisterschule hatte ich eine Vision, weil die Lehrer und meine Dozenten haben einfach gemerkt, dass ich für Optometrie jetzt ein besonderes Talent habe. Also das war wirklich so, sie haben mich angesprochen, gesagt, Mensch, willst nicht mal auf den und den Kongress gehen und da dich ein bisschen einfräsen praktisch in die Thematik und das habe ich gemacht. Und ich war ja selber betroffen oder bin ja selber betroffen von einem großen binokularen Problem, also einem Problem des beidäugigen Sehens. Ich war ja immer müde, egal wie lange ich geschlafen habe, ich war immer fix und fertig. Und auch während der Schulzeit und auch der Meisterschule bin ich heimgekommen und habe gepennt 2 Stunden und dann konnte ich lernen. Also ich wusste, ich habe irgendein Problem mit den Augen, wurde aber auf der Meisterschule auch nicht wirklich gelöst, ja, muss man dazu sagen. Aber ich habe mich da rein, bin auf die Kongresse und fand es irgendwie toll. Und meine Optometrieprüfung, muss ich hier schon mal erwähnen, habe ich mit einer 1,0 gemacht. Ja? Und dann hatte ich die Vision. Ich stand irgendwann im Pausenhof und habe mir gedacht, so, das kann doch nicht sein, dass man den Wert immer auf die Brille an sich legt und nicht darauf, dass man bestmöglich sieht. Und ich war ja selber im Geschäft. Und währenddessen habe ich halt jemanden gemessen und dann kam der nächste Kunde rein und wollte eine Kochsalzlösung kaufen und der andere wollte eine Sonnenbrille und der nächste wollte seine Brille abholen. Und für den, den ich messen wollte, war dann einfach die Aufmerksamkeit nicht mehr da. Und ich konnte auch nicht über Sehprobleme sprechen, weil die Zeit war auch nicht da. Und das wollte ich absolut ändern. Ich fand es einfach viel wichtiger, dass ich Zeit habe für jemanden, mit ihm sprechen kann und dann meine optometrischen Fähigkeiten anwenden kann, um demjenigen das bestmögliche Sehen zu vermitteln und dafür zu sorgen, dass der bestmöglich sieht. Und dann kommt die Brille.
Und deswegen hast du dich quasi entschieden, Master of Science zu machen, oder?
Nee, noch oder nicht. Das war alles voll irre. Also ich habe mich dann selbstständig gemacht, war ja auch nicht so einfach mit Räumen und Bank und Krediten. Und während der Zeit, das war alles noch am Anfang, kam noch mal eine Dozentin zu mir, mit der hatte ich Kontakt, die hat gesagt, du Christina, du bist doch genau die Richtige, mach doch den Master of Science drauf. Mhm. Dann war ich aber ziemlich hinüber. Ich dachte mir, nein, nicht schon wieder. Also schon wieder lernen, weißt du, das Gefühl, nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Dann alles auf Englisch, dann nochmal Schulden, dann im Ausland sein, dann eigentlich ein Geschäft nebenbei schon haben, das du ja zum Laufen bringen willst. Also die Zeit brauche ich jetzt nicht nochmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe es tatsächlich gemacht.
Ich meine, du bist ja dann relativ schnell, wobei so schnell auch nicht, umgezogen in dein neues Geschäft, aber soweit ich mich erinnern kann, dein altes, das war ja, ich glaube, zweiter, dritter Stock oder so und dann erster. Im gleichen,
echt? Ja, erster Stock.
Und dann aber im gleichen Gebäude wie noch ein anderer Augenoptiker und ein Augenarzt.
Ja, weil es nicht so genial gewählt, ehrlich gesagt. Aber ich hatte schon im ersten Jahr ein positives Betriebsergebnis und ich hatte im ersten Jahr dann im Oktober, im Januar habe ich angefangen, schon die erste Mitarbeiterin. Und habe nebenbei gelernt, alles auf Englisch gemacht, also gelernt, aufs Deutsch übersetzt, am Wochenende gearbeitet. Also das wurde wirklich immer mehr im ersten Jahr schon, das muss man echt sagen.
Du hast ja in 3 Ländern deinen Master of Science gemacht, oder?
Genau, die Vorlesungen waren in der Schweiz, in Köln und in Philadelphia.
Oh, also man kommt schon viel rum dann und dann auch noch gleichzeitig sein Geschäft dann führen.
Ja, aber ich bin schon ein bayerischer Semmelknödel. Also die Vorlesung in Bayern hätte mir am besten gefallen. Das muss ich echt sagen.
Und das war dann quasi der Teil, wie du auf die Praxis für Augenoptik und Optometrie gekommen bist,
nee, oder? Das war schon vorher. Ich habe mich 1998 selbstständig gemacht. Und das war ja nebenbei alles. Also ich habe da kam dann die Manuela zu mir als Mitarbeiterin. Und die hat die Termine koordiniert. Mein Vater hat mir geholfen zum Termine koordinieren. Ich war halt dann mal 3 Wochen weg, zum Beispiel in Philadelphia. Mhm. Und dann kam ich halt wieder und habe Tag und Nacht gemessen. Also es war sehr chaotisch, die Zeit. Aber das Wissen, das hat mir wahnsinnig geholfen, immer schon vom Master of Science, muss ich ganz ehrlich sagen.
Du meintest ja jetzt, als Kind war Augenoptikerin jetzt nicht unbedingt dein Wunschberuf oder nee. Was du unbedingt machen wollen würdest. Aber bist du jetzt im Nachhinein glücklich und würdest du sagen, das ist ein erfüllender Beruf?
Nur deshalb, also ja, ich bin glücklich, aber nur deshalb, weil ich die Dinge so machen konnte, wie ich will. Also du weißt ja selber, ich arbeite, also die Praxis hat 5 Tage offen und ich arbeite Samstag nicht. Ihr beide, also Antonia und du, ihr wart da und ich musste und wollte mich ja auch um meine Kinder kümmern. Und wenn ich das halt vergleiche jetzt im normalen Optik-Einzelhandel, wenn ich dann am Samstagabend bis 20 Uhr irgendwo bin, dann habe ich eine ganz schwierige Vereinbarkeit zwischen Familie und Kindern. Das ist ohnehin schon immer schwierig. Ja?
Ja, das
kannst du politisch diskutieren, wie du willst. Um Kinder muss man sich kümmern, denn das bereut man. Und das ist alles schon schwierig gewesen, aber ich habe die Dinge so, wie ich sie will und das gefällt mir. Also zum Beispiel, dass ich mittags nach Hause kann. Als ihr in der Schule wart, habe ich euch immer gesehen noch mittags und wusste dann, was los ist. Dass ich es nicht weit hatte, weil wenn ein Kind krank ist und du fährst aus München raus, dann hast du auch schon wieder das nächste Problem. Also ich habe die Bedingungen so anpassen können, dass sie zu mir passen. Und ich habe halt diesen Schwerpunkt, eigentlich dieses medizinisch-optometrische. Und das ist mein Talent, absolut.
Und was würdest du sagen, ist jetzt, so wie du in deinem Beruf stehst, das Erfüllende daran? Also was macht dich glücklich?
Dass ich Zeit habe für meine Kunden, dass ich mit denen sprechen kann und die wirklichen Sehprobleme rausfinden kann. Und ich habe sehr viele, sehr enge Kundenbeziehungen, weil ich die schon sehr langjährig habe. Oft kommen die Kinder von den Kindern schon. Also das ist total irre. Nee, und dass man so einen wahnsinnig schönen Kontakt hat. Und das nicht so 0815, hier hast du deine Brille, zahl mal 480 € und tschüss. Mhm. Sondern, dass die Kunden sehr nah an mir sind. Das gefällt mir.
Das heißt, es ist quasi mehr als nur einen...
Ja, mehr als nur Optik, ja.
Ja, mehr als nur Optik.
Und ein besonderer Punkt ist die Kinderoptometrie. Mhm. Wenn ich dann halt Rückmeldung kriege, dass jemand sagt, Mensch, Sie haben meinem Kind zu geholfen. Das Beste, was ich neulich gehört habe, war, Frau Flegel, Sie haben einen Heiligenschein. Ich meine, das hat mich einfach wahnsinnig gefreut, weil es dem Kind so gut ging. Wir konnten wieder Bildverschmelzung herstellen und es war ein absoluter Gamechanger, weil das Kind war echt fit. Also sowas macht mich glücklich.
Das verstehe ich auch. Es ist immer gut, wenn man weiß, man hat jemandem wirklich geholfen.
Ja, absolut.
Würdest du denn sagen, die Welt der Augen hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert? Also jetzt nicht nur im Sinne von Stigmata mit Brillen, weil das würde ich ja sagen, auf jeden Fall, Brillen sind mittlerweile auch nicht nur irgendwas wie du Brillenschlange, sondern auch was sehr Stylisches, sondern auch gibt es manche Erkrankungen, manche Vorfälle wie Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit häufiger als früher oder wie kommt dir das vor?
Also mir kommt so, die Kinder und Jugendlichen werden schneller kurzsichtig, da führt kein Weg dran vorbei, außer natürlich spezielle Brillengläser. Und ich glaube, wir haben mehr Makuladegeneration, weil wir auch älter werden.
In was für einer Altersgruppe fängt das normalerweise
an? Also eigentlich so Mitte 60, wenn es früh ist, ist dann schon saublöd, aber so zwischen 65, 70, 75.
Wenn's also ganz Glück gut, hast, Makuladegeneration ist ja quasi eine Degeneration der Stelle des schärfsten Sehens. Genau. Also das heißt, du hast dann quasi da, wo du normalerweise zentral scharf siehst, hast du dann einen Sehfeldausfall.
Genau. Ja. Also da kannst du dann immer lesen und so weiter, das ist echt blöd. Ich denke, das wird zunehmen. Und ich denke auch, also so Beschwerden wie, also die ganzen astenopischen Beschwerden wie Kopfweh und müde Augen und tränende Augen, das nimmt auch mehr zu, das haben wir festgestellt seit Corona, als die Menschheit mehr am Computer hangen.
Homeoffice, ja. Homeschooling.
Genau, also die Augenbewegungen werden viel mehr, die Blicksprünge werden viel mehr. Dann dieses Nicht-Blinzeln, weil wir am Rechner sitzen, das macht halt die Symptome, die halt dann vor allem zutage kommen, wenn man ein Augenmuskelungleichgewicht hat, was etwa 80% der Menschen haben.
Dann war es ja auch noch so während Covid, dass man teilweise eigentlich nicht außer Haus durfte während bestimmten Uhrzeiten und so. Also, das heißt, quasi das Leben in diesen Jahren waren ja schon 2-3 Jahre, wo es immer mal wieder Lockdowns gab, war dann quasi sehr viel innen.
Auf die Nähe halt. Und das ist halt immer schlecht für die Augen. Also Augen erholen sich, Meer, Weitschauen, Berg, Gipfel, da sind die Augen richtig. Und vieles, muss ich noch dazu sagen, viele haben, also ich finde es sehr zweischneidig momentan, denn ich stelle ja auch fest im Geschäft, dass viele Leute nicht verstehen wollen, dass sie eine Brille brauchen. Ja, also zum Beispiel auch, ich hatte neulich eine ältere Dame, 57 Jahre alt, Frau Flegel, können Sie mal schauen, dann spuckt mein Wellenfrontbarometer schon plus 2,75 mit minus 1,75 Zylinder aus, sprich, die sieht mal unter 40% so. Mhm. Ja, Frau Flegel, ich sehe doch. Ja, dann werfe ich schon die Zahlen an die Wand. Ja, aber, und wenn schon Buchstaben vorlesen, ich habe die Zahlen an der Wand. Und das finde ich manchmal, also das kommt, ich würde sagen, in der Woche einmal vor. Mhm. Und dann denke ich mir immer, du weißt, deine Schwester und du, ihr habt ja auch bei den Führerschein, so wie ich, denke mir immer, mein Gott, was da draußen los ist an Menschen, die nicht gut genug sehen. Ja. Das ärgert mich irgendwo auch, weil in meinem Verständnis ist es so, was ich daheim mache, ist wurscht, aber wenn ich auf die Straße gehe und Menschen begegne, denen ich gar nichts tun will, aber für die ich ja auch Verantwortung habe, wenn ich Auto fahre zum Beispiel oder wie ich mich draußen verhalte, dann liegt es mir fern, irgendjemandem was anzutun, weil ich nichts sehe, also viel zu schlecht
sehe. Aber andererseits muss man auch sagen, ich finde, es gibt immer noch sehr viel Falschinformationen, Missinformationen über das Sehen im Internet. Ja. Denn es gibt immer mal wieder, sieht man irgendwelche Posts von, sie können sich ihre Kurzsichtigkeit wegtrainieren.
Oh, ja.
Dann, ich habe einen Freund, der ist extrem intelligent, der sieht aber sehr, sehr schlecht und der hat zwar eine Brille mit einem Blaufilter, wenn er auf den Bildschirm schaut, aber die ist sonst quasi ohne Stärke. Und der Grund, warum er keine Brille möchte, ist, weil er der Meinung ist, dass wenn man Brillen trägt, dass dann die Augen schneller schlecht werden, was ja eigentlich wissenschaftlich erwiesen ist, dass das falsch ist. Nur weil man eine Brille trägt,
werden nicht die... Das kann ja auch immer keiner erklären, wenn ich das sage. Das höre ich oft, das Argument.
Ja.
Ja, wenn ich jetzt eine Brille trage, wird es ja alles schlechter. Dann sage ich, wie soll denn das jetzt gehen?
Ja, das ist so ein Internetmythos, glaube ich. Und der kam irgendwann mal auf und man hört ihn auch immer wieder. Und ich glaube, das ist einer dieser Gründe, warum viele Leute gar keine Brille wollen. Ich glaube nicht, dass es wegen Style ist oder weil die irgendwie Angst haben, noch beleidigt
Manchmal
zu werden.
Manchmal ist es das Alter. Also man will nicht einsehen, dass man älter wird, was völliger Blödsinn ist, weil du wirst halt einfach älter, da kannst du nichts machen. Und ich, ja, also das stimmt mit dem Mythos, aber das ist, ich habe noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, der hat trainiert und hat danach 0,0 Dioptrien.
Ich meine, wie soll das denn auch funktionieren? So, weil, muss ja auch sagen, die Muskeln, die ja um die Augen herum sind, die haben ja nichts damit zu tun mit quasi der...
Mit der Optik an sich.
Genau, mit der Optik an sich.
Doch, habe ich neulich gehört, weil ich die Kundin gefragt habe, sage ich, wieso haben Sie denn keine Brille? Ja, ich trainiere. Und ihre Trainerin hat gesagt, der Astigmatismus, also die Hornhautverkrümmung von 1,75 Dioptrien, kommt daher, weil die Augenmuskeln ziehen.
Aber das müssen Sie ja anders können, ja, die Richtung, also unsere Blickrichtung gar nicht ändern. Und dann habe ich aber auch das Argument gehört, zum Beispiel... der Pupillenmuskel, das ist ja eigentlich kein Skelettmuskel, sondern...
Der Ziliarmuskel, meinst du?
Ja, den meinst du. Okay. Nein, und der auf Englisch heißt es Smooth Muscle, heißt, den können wir eigentlich gar nicht
steuern.
Wenn wir in die Sonne schauen, oder machen wir nicht, wenn wir ins Licht schauen, dann wird unsere Pupille kleiner und das können wir gar nicht steuern. Das ist ein Muskel, den man nicht trainieren kann.
Ja, oder dann sagen Sie mal, der Sehmuskel, ja, was ist das denn? Also ich verstehe ja, dass man das nicht weiß, das ist ja alles okay.
Ja.
Aber dann, wenn ich etwas trainiere, wofür ich viel Geld ausgebe, dann würde ich mich schon genauer informieren.
Ja, da finde ich es auf jeden Fall wichtig, dass auch diese Missinformationen bekämpft werden, weil ich finde, wenn Leute quasi wissen, dass sie schlecht sehen, aber denken, dass wenn sie eine Brille tragen, die dann noch schlechter sehen, ich finde, das ist so ein bisschen Spiel mit dem Teufel, weil auf Dauer wird es dann immer schwerer oder immer schlechter, ihre Sicht, weil sie älter werden oder einfach so. Und das ist dann einfach, naja. Aber würdest du denn sagen, weil du hast ja jetzt viel gesagt, was sich verändert hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, würdest du denn auch sagen, es gibt Dinge, die sich in deinen Augen noch verändern sollten? Nicht nur unbedingt mit den Augen, sondern auch vielleicht in generell mit Augenoptik betrieben?
Ja, ich finde, dass man als Außenstehender, wenn man ein Thema hat, Brille, und man merkt, man sieht schlechter, dass es wahnsinnig schwierig ist zu beurteilen, wohin man geht. Das liegt aber an den Augenoptikern, weil wir haben ja entweder die Ketten, die Billigketten, wo halt dann mal der Friseur-Quereinsteiger deine Augen misst, was du aber nicht weißt. Du weißt es ja nicht. Ja, wenn du das Thema Brille hast, denkst halt, also ich kann mir vorstellen, der Mensch denkt, Mist, jetzt mache ich da so einen Sehtest und wenn ich da was Falsches sage, kriege ich eine falsche Brille und die ist auch noch teuer. Also gehe ich jetzt zu irgendeiner Kette, weil da setze ich nicht so viel Geld in den Sand. Mhm. Aber dass bei Ketten, wir haben alle Personalmangel, ja, dass bei Ketten halt Friseure Quereinsteiger messen, also ich meine, finde ich schon echt krass, wurden mir neulich zweimal jetzt erzählt hintereinander. Und das weiß man nicht, weil die Optiker sich in meinen Augen nach außen hin viel zu schlecht positionieren. Mhm. Die tragen nicht nach außen, pass mal auf, das hier ist mein Spezialgebiet. Von Kontaktlinsen, älteren Menschen, beidäugige Sehen, Kinderoptometrie, wir haben ja ein Wahnsinnsgebiet. Oder jemand hat besonders modische Brille, das ist ja egal. Aber es ist nach außen nicht sichtbar. Also ich finde die Augenoptikbranche eigentlich wunderschön, aber sie hat im Sinne des Tradition und Handwerk Denkens die Innovation versäumt. Das klebt alles so, ach, im letzten Jahrhundert. Und ganz ehrlich, wenn man mit Krankenkassen telefoniert, da haut es mal echt einen Vogel raus. Also sowas Unflexibles in der Denkweise habe ich überhaupt selten erlebt.
Mhm. Nee, also das heißt ja quasi, dein Kritikpunkt ist, dass in Ketten zum Beispiel, also nicht, wahrscheinlich nicht nur Ketten, aber oft in Ketten, einfach die Leute, die dich messen, oft sehr unerfahren sind und dir dementsprechend...
Also das gar nicht gelernt haben eigentlich.
Ja, und dann dementsprechend quasi gar nicht dir das, was du brauchst, geben können. Quasi das oder halt
ja, sagen wir mal so, ich glaube, wenn jetzt jemand banale Werte hat, dann kann der da schon auch eine Brille kriegen, die funktioniert. Nur oft ist es ja so, dass wenn Menschen bei mir sind und ich frage die nach Symptomen, die bringen die ja gar nicht zuerst mit den Augen in Verbindung. Also zum Beispiel bei mir permanente Müdigkeit, da musst du ja erstmal drauf kommen, dass das ein Augenproblem ist.
Ja, vor allem, weil man ja nicht nur durch die Augen müde werden kann. Hat man mal einen langen Schultag, Arbeitstag.
Ja, genau. Also diese Augenmüdigkeit ist ja was Spezielles. Aber wenn dich halt keiner fragt, aber du nicht sagst, dass du das Problem hast und ob das damit zusammenhängt, dann hast du nicht die optimale Versorgung. Mhm. Und das finde ich halt. Und drum ist es ja so, also du weißt, ich habe ein nächstes großes Projekt.
Ja, das wollte ich jetzt als nächstes ansprechen.
Ja, genau. Also meine nächste große Vision ist es, nach meinem ganzen Wissen, nach 26 Jahren Praxis für Augenoptik und Optometrie, dass wir andere Optiker coachen. Und zwar eben genau im Sinne von, wie positioniere ich mich so, dass nach außen klar ist, was ich kann? Ja, wie kann ich meine Optometrie einsetzen, um an Menschen besser zu helfen? Wie mache ich einen gescheiten Anamnesebogen? Ein bisschen Mentoring gehört dazu. Und wir wollen eben die normalen mittelständischen Augenoptiker, die einzelnen, nicht die Ketten, auf ein neues Level bringen.
Wie hebe ich mich ab? Genau. Wie unterscheide ich mich von anderen?
Ja, genau. Und wie kommuniziere ich das nach außen? Also Marketing ist ja so ein Riesengebiet. Du weißt, ich mache das jetzt seit einigen Jahren und mittlerweile wirklich erfolgreich. Und da weißt du auch nicht, wo fange ich denn an? Und Business, wer bringt da denn das bei? Der Professor in der Schule? Ganz sicher nicht. Sondern Business, finde ich, wird viel zu wenig gelehrt, wie das wirklich geht. Und am besten lernst du das natürlich von Leuten, die auch eins haben, erfolgreich haben.
Ja, das sehe ich auch so. Dann würde ich jetzt meine letzte Frage fragen. Und zwar, was würdest du den anderen Menschen aus deinen Erfahrungen beruflich empfehlen?
Also ich sage immer, ihr werdet nur dann erfolgreich im Beruf, wenn ihr etwas macht, was ihr wirklich liebt. Also irgendwas zu machen, also wie zum Beispiel bei mir nach der Lehre in irgendeinem Geschäft zu bleiben, das hätte mich, glaube ich, aufgearbeitet. Und ich würde den jungen Menschen sagen, findet eure Mission. Ja, man muss suchen, das liegt nicht immer völlig klar auf der Hand, aber findet was, wo ihr richtig Spaß dran habt. Denn man macht es ja ziemlich lang. Und dann werdet ihr erfolgreich. Aber nicht, also wenn du mich als Buchhalterin nimmst, das wäre einfach nie was geworden, ganz ehrlich, weil ich kann es einfach nicht. Aber wenn man was findet, was Spaß macht, das finde ich das Allerwichtigste. Dann wird man erfolgreich und hat Ideen, die die anderen nicht so haben vielleicht.
Gut, das nehme ich mal als gutes Schlusswort.
Genau, du bist ja auch schon auf einem guten Weg.
Dann, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Schaut auch auf unser Social Media. Wir haben auf Instagram Flegel_Augenoptik. Wir haben diesen Spotify-Podcast, auch auf Apple natürlich und auf unserer Website.
Genau, Flegel_Augenoptik sind wir zu finden.
Vielen Dank.
Vielen Dank.